4. November 2021, ein später Herbstabend in einem Wohngebiet nahe Paris. In einem Auto sitzen zwei Fußballerinnen von Paris Saint-Germain. Am Steuer Aminata Diallo, neben ihr Kira Amraoui. Beide Nationalspielerinnen, beide Mittelfeldspielerinnen und ehemals beste Freundinnen, aber mittlerweile erbitterte Konkurrentinnen um denselben Platz im Team. Sie kommen von einem Teamabend, einem gemeinsamen Essen. Das sollte eigentlich die Stimmung im Team verbessern, aber es wird es endgültig zerstören. Gerade ist die dritte Autoinsassin Sakina Kashoui ausgestiegen und in ihrem Haus verschwunden. Diallo legt den Gang ein, fährt langsam wieder los, als sie auftauchen. Zwei Männer, maskiert. Sie rennen auf das Auto zu, springen auf die Motorhaube. Sie schlagen gegen die Scheibe und sie schreien:
Mach die Tür auf, mach die verdammte Tür auf!
Und dann reißen sie selbst die Türen auf. Einer drückt Diallo nach vorne gegen das Lenkrad, der andere zerrt Amraoui vom Beifahrersitz auf die Straße. Und dann schlagen sie sie, hart und immer wieder mit einer Eisenstange. Nicht gegen den Kopf, nicht gegen den Oberkörper, sondern gezielt auf ihre Beine und Knie. Und dabei schreien sie sie an.
So, du fasst also verheiratete Männer an?
Dann lassen sie von Amraoui ab und verschwinden. Sie lassen ihr Opfer liegen auf dem Asphalt, schreiend und blutend. Was hier passiert, ist kein normaler nächtlicher Überfall, kein Raub, sondern ein gezielter Angriff auf eine Profifußballerin.
Das ist entsetzlich. Mit der Eisenstange sollten ihr offensichtlich die Beine gebrochen werden, weil sie Profifußballerin ist.
Und es ist der Anfang eines Falls, der den Frauenfußball erschüttern wird, weil er einen Plot-Twist hat, der alles vergiftet. Denn wenig später wird aus der Fahrerin Aminata Diallo eine Verdächtige.
Der Fall bekommt heute Abend eine neue Wendung. Aminata Diallo ist angeklagt, wie vier weitere, wegen schwerer Gewalt und krimineller Vereinigung.
Und damit stehen plötzlich Fragen im Raum. Wer profitiert davon, dass Kira Amraoui nicht mehr laufen kann wie zuvor? Wann kippt Konkurrenz in Vernichtung? Und was schützt im Profisport am Ende mehr? Die Wahrheit oder das System, das sie lieber nicht kennt?
Nimmt sich, was man will,
wilde Gerüchte
entstanden.
Davon stimmt?
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Hallo, hier ist Malte Asmus und heute ermittle ich bei Tatort Sport im Fall Aminata Diallo gegen Kira Amraoui. In einem Fall, der sehr an den von Tonya Harding und Nancy Kerrigan erinnert. Den haben wir in der ersten Staffel von Tatort Sport ausführlich aufgearbeitet. Hört gerne nochmal rein. Die quasi Neuauflage dieses Eiskunstlaufdramas spielt im Milieu des Profifußballs. Es geht um einen brutalen Überfall, um Verdacht, um Loyalität und um einen Club, der zwischen Aufklärung und Schadensbegrenzung hin und her laviert. Vor allem aber geht es um etwas, das im Sport oft unterschätzt wird. Denn nach der Tat beginnt in diesem Fall eine zweite Gewalt, nicht mit Eisenstangen, sondern mit Gerüchten. Gerüchten, die Karrieren beschädigen und Rollen verschieben. Vom Opfer zur Belastung, von der Teamkollegin zur Verdächtigen. Wir rekonstruieren, was in dieser Nacht wirklich passiert ist und wir fragen, warum im Profisport manchmal nicht die Wahrheit entscheidet, sondern das Narrativ. Und wir zeigen, dass die gefährlichsten Fouls im Sport oft nicht auf dem Spielfeld passieren. Wenn wir verstehen wollen, warum dieser Fall so explosiv ist, dann müssen wir zuerst verstehen, wer da in diesem Auto saß und was auf dem Spiel stand. Es sind drei Spielerinnen von PSG, dem Club, der sich alles leisten kann, denn Paris Saint-Germain ist nicht einfach irgendein Verein. Die PSG-Frauen sind Teil eines Projekts, eines Aufstiegsplans, der erst richtig Fahrt aufnimmt, als Katar 2011 beim Club einsteigt. Katar Sports Investment, QSI. Ab da ist Geld kein Problem mehr. Stars werden geholt bei den Männern, aber auch im Frauenfußball. Der Club will fußballerisch auf allen Bühnen glänzen, national und international. Bei den Männern gelingt das national schnell, bei den Frauen dauert es etwas länger. Aber 2021 gelingt es dann doch. PSG bricht in der Ligue 1 endlich die Dominanz von Olympique Lyon. Lyon galt jahrelang in Frankreich als praktisch unangreifbar. 14 Meisterschaften in Folge, ja, und dann durchbricht PSG die Serie, gewinnt endlich den Titel und verändert alles. Ab hier heißt es bei Paris, jetzt erst recht. Jetzt können wir Lyon dauerhaft stürzen. Und dafür stellt der Verein den Kader für die Saison 21/22 neu zusammen, holt gezielt französische Topspielerinnen nach Paris. Als Zeichen und als Signal an die Konkurrenz. Und eine dieser Spielerinnen ist Kira Amraoui. Amraoui, Jahrgang 1990, französische Nationalspielerin, hat mit 22 in der Nationalmannschaft debütiert und in Frankreich ist sie seitdem ein großer Name. Eine Mittelfeldspielerin, die denkt, bevor sie rennt. Eine Spielerin, die ein Spiel dirigieren kann, mit Übersicht, Technik und die gezeigt hat, dass sie gewinnen kann. Vom PSG war sie 2016 zunächst nach Lyon gegangen, dann 2018 zum FC Barcelona. Sie hatte Meisterschaften geholt, die Champions League und sich in allen Facetten ihres Spiels weiterentwickelt.
Déjà de partir à l'étranger, on prend plus en maturité, on apprend plein de choses, on apprend notre style de vie.
Der Schritt ins Ausland hat mich reifer gemacht. Ich habe einen neuen Fußball gelernt und mich weiterentwickelt. Dieses Wissen will ich zu Paris Saint-Germain zurückbringen.
Und jetzt kehrt sie zurück als Statement-Transfer, der die Ambitionen von PSG unterstreichen soll. Und natürlich kommt sie, um zu spielen, um zu führen, um aktiv die Vorherrschaft von Lyon endgültig zu brechen.
Ich freue mich riesig, nach 5 Jahren zurück bei Paris Saint-Germain zu sein. Ich bin sehr stolz.
Doch auf ihrer Position gibt es noch eine andere Spielerin. Aminata Diallo, 5 Jahre jünger als Amraoui, ebenfalls zentrales Mittelfeld, aber ein anderer Spielertyp. Weniger Dirigentin, mehr Athletin. Physis, Präsenz, Zweikampfhärte, das ist das, was ihr Spiel prägt. Diallo kommt ebenfalls zur Saison 21/22 zurück nach Paris von Atletico Madrid. Dorthin war sie von PSG ausgeliehen gewesen.
Ich will so viel wie möglich spielen, dem Team helfen, Leistung bringen und mich weiterentwickeln und mir einen Platz für die EM sichern mit der Nationalmannschaft und mit PSG.
Auch Diallo ist Nationalspielerin, aber keine Stammkraft. Beide haben sich bei der Nationalmannschaft und während ihrer Zeit in Spanien angefreundet, haben sogar gemeinsam Urlaub auf Sansibar gemacht. Bei PSG werden aus Freundinnen plötzlich Teamkolleginnen, aber auch Konkurrentinnen, um denselben Platz im zentralen Mittelfeld. Und in dieser Phase ist Amraoui häufiger in der Startelf. Diallo kommt dagegen oft nur von der Bank, manchmal genau für Amraoui. Teaminterner Konkurrenzkampf, das ist im Teamsport eigentlich Alltag, unausweichlich vor allen Dingen auch, vor allem natürlich im Spitzenbereich. Das erklärt auch ein Sportjournalist, der den Fall begleitet hat in der französischen Doku Skandal dans le Football.
Ein Profi kämpft nicht nur gegen Gegner, sondern jeden Tag im Training gegen die eigenen Mitspieler um die Startelf. So sieht sein Leben aus.
Sportlich nichts Ungewöhnliches, aber es ist eine Konstellation, die in jeder Kabine Spannung erzeugen kann. Gerade in einem Club, der auf Titelkurs liegt. Und in den Tagen vor dem 4. November gibt es noch zusätzliche Unruhe im Umfeld der Mannschaft. Mehrere Spielerinnen erhalten nämlich in dieser Zeit anonyme Anrufe. Und in diesen Anrufen wird Kira Amraoui diskreditiert. Die Inhalte der Telefonate sind nicht vollständig öffentlich dokumentiert. Klar ist aber, es geht dabei nicht um sportliche Kritik. L'Équipe, die große französische Sportzeitung, berichtet darüber später. Der Anrufer habe sich demnach als verheirateter Mann ausgegeben und behauptet, eine intime Beziehung zu Amraoui gehabt zu haben und sich jetzt rächen zu wollen. Ja, so etwas birgt die große Gefahr, das Team zu spalten. Und das wollen die Verantwortlichen verhindern, laden deshalb am 4. November 2021 zum Dîner de Cohésion, zu einem Teamabend, eine Teambuilding-Maßnahme, um das Team zu einen vor dem anstehenden wichtigen und richtungsweisenden Duell mit Erzrivale Lyon. Das Dinner findet im Chalet de Ile, einem gehobenen Restaurant auf einer kleinen Insel im Bois de Boulogne, statt. Da die Parkplätze rund um dieses Restaurant eher knapp sind, sollen die Spielerinnen auf Initiative des Clubs Fahrgemeinschaften bilden. Auch das soll den Zusammenhalt fördern. Aber die Stimmung ist, wie gesagt, seit Tagen mies. Leider auch an diesem Abend. Angeblich wird an diesem Abend auch in größerer Runde von genau diesen anonymen Anrufen berichtet. Und sie prägen die Stimmung. Und die ist nach dem Essen dann kein Stück besser als zuvor. Gegen 21.45 Uhr verlassen die Spielerinnen das Restaurant und fahren in ihren Fahrgemeinschaften nach Hause. Aminata Diallo sitzt am Steuer, Kira Amraoui und Sakina Kashoui steigen bei ihr ins Auto. Das hat sich angeboten. Die Wohnungen der beiden liegen für Diallo auf dem Weg nach Hause. Soweit so normal. Erst später wird diese Fahrt dann aber wichtig, weil in den Ermittlungen plötzlich Details auftauchen, die Fragen auslösen. Die Reihenfolge, in der die Mitfahrerinnen zum Beispiel abgesetzt werden. Und die ungewöhnlich langsame Fahrt kurz vor dem Angriff, sagt jemand, der bestens mit den Ermittlungen vertraut ist in der französischen Doku.
La voiture roule tout doucement, mais
vraiment. Das Auto rollt mit 5 bis 10 Kilometern pro Stunde.
À 10 km/h.
Nach der brutalen Attacke, Amraoui wird ins Krankenhaus gebracht. Ihre erheblichen Verletzungen werden versorgt. Sie hat diese Verletzung selbst auf ihren Social-Media-Kanälen dokumentiert. Und die Bilder, die zeigen das ganze Ausmaß der Brutalität, mit der die Täter vorgegangen sind. Amraoui trägt Schnittwunden an den Händen davon. Aber vor allem Hämatome und schwerste Prellung an den Knien und den Beinen.
Les coups de barre de fer, il y a vraiment.
Ganz klar, man wollte ihr die Beine brechen, weil sie Profifußballerin ist.
Aus Sicht der Polizei spricht vieles dafür, dass das kein zufälliger Überfall war. Denn wer rauben will, der schlägt nicht auf die Schienbeine. Das hier war ein gezielter Angriff. Und während die Ermittler anfangen, die Tat zu rekonstruieren, schaltet PSG in den Krisenmodus. Die Clubverantwortlichen entscheiden, die Spielerinnen sollen in dieser Nacht nicht zu Hause schlafen. Sie werden in einem Hotel untergebracht, zu ihrem Schutz. Zusätzlich lässt der Club die Häuser der Betroffenen absichern, entscheidet sich aber zunächst gegen eine offensive öffentliche Kommunikation. Und am nächsten Tag geht Amraoui selbst dann zur Polizei, erstattet Anzeige, macht ihre Aussage zu den Vorkommnissen der letzten Nacht und Amraoui nennt dabei auch Diallo als mögliche Verdächtige. Und das lenkt die Blicke der Ermittler schnell auf das, was vor der Tat passiert sein soll. Die Reihenfolge zum Beispiel, in der die Mitfahrerinnen abgesetzt werden. Denn zuerst brachten sie Kashoui nach Hause, obwohl Amraoui geografisch logischer gewesen wäre. Dann das angeblich auffällige langsame Tempo des Autos kurz vor dem Angriff. Dazu befragt die Polizei dann weitere Zeugen, rekonstruiert, wer war wie, lange wo, wer hat wen wann angerufen. Und aus diesen Bausteinen entsteht eine konkrete Frage. Warum blieb die Fahrerin Diallo bei dem Angriff eigentlich unverletzt? Und das führt binnen 6 Tagen zu einem konkreten ersten Verdacht.
Hat eine PSG-Spielerin eine Teamkollegin angreifen lassen? Aminata Diallo wurde heute Morgen festgenommen.
Ein Plottwist, mit dem kaum einer gerechnet hatte. Eine Profifußballerin wird brutal attackiert und die eigene Teamkollegin steht plötzlich im Zentrum der Ermittlungen. Ihre Mitspielerinnen sind entsetzt, wie diese hier in der TV-Doku.
Ich bekomme eine Push-Nachricht, Aminata Diallo in Polizeigewahrsam. In diesem Moment bricht für mich eine Welt zusammen.
Natürlich ist es das Thema in Frankreich und Fans und Medien haben schnell die einfachste Erklärung parat. Derselbe Club, dieselbe Position, klar, da muss es um Konkurrenz gegangen sein. Sie ziehen Parallelen zu einem ähnlichen Vorfall aus der Sportgeschichte, aus dem Eiskunstlauf. Tonya Harding versus Nancy Kerrigan. Ein Fall, in dem eine Rivalin die andere durch einen angeheuerten Schläger ausschalten lässt, um selbst zu profitieren. Übrigens auch mit Hilfe einer Eisenstange. Die Parallele ist da, ein Muster, aber natürlich noch kein Beweis. Und selbstverständlich streitet Diallo während ihrer 30-stündigen Vernehmung alles ab.
Aminata Diallo tout de suite, elle nie.
Diallo bestreitet alles und zeigt sich schockiert über die Anschuldigungen.
Natürlich gilt juristisch die Unschuldsvermutung, solange bis das Gegenteil bewiesen ist. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung funktioniert das ein bisschen anders. Weil diese Storyline zu gut ist und weil Konkurrenz im Profisport als Motiv immer plausibel klingt. Deshalb bleibt der Verdacht gegen Diallo im Raum. Und er wird überall diskutiert, auch von Journalisten, die den Fall begleiten.
Ab da soll bei ihr der Gedanke gereift sein, ohne Amraoui wäre alles besser.
Und noch einmal, das ist eine Deutung, kein Beweis. Aber genau solche Deutungen werden jetzt zu Treibstoff. Und während in alle Richtungen ermittelt wird, läuft die Saison für PSG weiter in Liga und Champions League. Amraoui muss aufgrund ihrer Verletzung erstmal pausieren. Sie steht nicht im Kader. Und wer vertritt sie? Ausgerechnet Diallo. Das Opfer fehlt. die Verdächtige, spielt. Klar, dass das in der aufgeheizten Öffentlichkeit für Diskussionen sorgt. Alle reden, denn die Verdächtige spielt gut und Piaget gewinnt, aber schweigt. Vom Club gibt es keine weiteren Stellungnahmen. Man beruft sich auf laufende Ermittlungen, auf Persönlichkeitsrechte, darauf Ruhe zu bewahren. Das ist natürlich juristisch korrekt, aber kommunikativ sorgt das für ein Vakuum, das dann andere füllen, vor allem die Medien. Die aber schnell nicht mehr die Tat thematisieren, sondern tiefer graben. Gerüchten nachgehen rund um die beteiligten Personen und dabei vor allem dann plötzlich auch um Amraoui. Plötzlich dreht sich wieder alles und plötzlich lautet die Frage nicht mehr, was ist ihr passiert, sondern wer ist sie eigentlich und was passiert in ihrem Leben neben dem Fußball? In dieser Phase wird alles verwendet, was irgendwie passt. Anonyme Anrufe, die Spielerinnen zuvor erreicht haben sollen, Andeutungen, private Vorwürfe und dann sehr schnell auch Geschichten über Beziehungen, über angebliche Affären, wer mit wem. Und diese Dinge werden so erzählt, als würden sie den Fall erklären, als würden sie etwas relativieren. Und genau da verschiebt sich etwas Entscheidendes. Damit beginnt nämlich eine Täter-Opfer-Umkehr. Die den Diskurs beherrschende Frage ist schnell nicht mehr, wer hat sie und warum zusammengeschlagen, sondern ist sie vielleicht selbst schuld? Das rührt daher, dass auf einmal mehrere Journalisten auch Anrufe bekommen, so ähnlich wie die, die einige Teamkolleginnen schon in den Wochen vor der Tat bekommen hatten. Bei denen ein anonymer Anrufer Vorwürfe erhebt, ihr Verhalten kritisiert, abfällig ihr Privatleben kommentiert und da vor allem ihr Liebesleben, ihr wechselnde Affären unterstellt, vor allem auch mit Prominenten. Dinge, die Diallo auch gegen Ende ihres Verhörs bei der Polizei geäußert haben soll.
Aminata Diallo, lors de sa garde à vue,
in der Vernehmung gibt Diallo den Ermittlern kleine Hinweise und diffamiert Amraoui als Männerjägerin, macht Andeutungen über Affären mit verheirateten Männern.
Und in dem Zusammenhang fällt auch ein Name, der im französischen Fußball natürlich aufhorchen lässt. Eric Abidal, eine Fußballlegende, Nationalspieler, ein Mann, der den Krebs besiegt hat und mittlerweile beim FC Barcelona im Management arbeitet. Mit ihm soll Amraoui in ihrer Zeit bei den Katalanen eine Affäre gehabt haben und dadurch dessen Ehe in eine Krise gestürzt haben. Ob sie das wirklich so zugetragen hat, ist in dem Moment nicht wichtig. Auf jeden Fall entfaltet die Geschichte Wirkung. Zunächst eröffnet sie eine konkrete Ermittlungsspur für Polizei und Medien. Könnte vielleicht die betrogene Ehefrau Ariane Abidal hinter dem Anschlag stecken? Eine Racheaktion aus Eifersucht oder verletztem Stolz? Die Theorie passt zu einem Detail der Tat. Die Täter rufen Amraoui Beschimpfungen zu, sprechen von verheirateten Männern. Klingt schon nach einer direkten persönlichen Botschaft. Und deshalb prüfen die Ermittler diese Spur auch. Sie hören Zeugen, rekonstruieren Kontakte und nehmen das Umfeld Abidals in den Blick. Doch schon nach kurzer Zeit wird die Hypothese fallen gelassen. Es gibt keine belastbaren Hinweise, nichts juristisch Verwertbares und damit versandet diese Spur auch. Aber öffentlich entfaltet sie dennoch Wirkung, denn an Amraoui bleibt etwas hängen. Ihr Privatleben wird Teil der Erzählung bleiben, nicht als Tatmotiv, sondern als Charakterfrage und das Bild verschiebt sich. Aus der Verletzten wird eine, über die man urteilt und aus einem Gewaltverbrechen wird in Teilen jetzt eine Moralgeschichte. Wer mit wem und damit entsteht ein gefährlicher Kurzschluss, als wäre das ein Motiv oder eine Strafe. Dabei erklärt das nichts und es rechtfertigt noch weniger, aber es verändert eben die Stimmung, auch in der Kabine bei PSG. Denn dort zählt nicht unbedingt Aktenlage, dort geht es um Loyalität und die schenken viele Mitspielerinnen Diallo. Amraoui ist die Spielerin, die als großer Star zurückgeholt wurde. Da kann natürlich auch Neid eine Rolle gespielt haben. Aber sportlich war sie eben lange unantastbar, da hat keiner aufgemuckt. Diallo dagegen ist von einer Laie zurückgekehrt, wird mehr als eine von ihnen in der Kabine angesehen, ist bei den Mitspielerinnen insgesamt beliebter. Das ist der erste Grund. Der zweite, ein Abwehrreflex. Sobald Polizei und Medien auf eine Spielerin zeigen, entsteht in Teams oft ein jetzt erst recht, nicht weil man Beweise hat, sondern weil man das Gefühl hat, von außen wird eine von uns jetzt hier zerstört. Und drittens Misstrauen, weil der Club schweigt und weil gleichzeitig Geschichten über Amraoui kursieren, wird nicht mehr sauber getrennt zwischen Tat und Gerücht. In diesem Nebel suchen Teams Halt und Halt ist meist die, die man jeden Tag sieht, so kippt die Loyalität. Solidarität wandert weg vom Opfer hin zur Verdächtigen. Für Amraoui heißt das, sie kehrt zurück, aber nicht zurück in ein Wir. Sie ist verletzt, fehlt und dann kehrt sie zurück und ist plötzlich isoliert. Und PSG bekommt diese Dynamik nicht mehr eingefangen, weil sie lange geschwiegen haben. Und dass diese Loyalität nicht nur ein Gefühl in der Kabine ist, sondern ein öffentliches Signal sendet, das sieht man wenig später ganz konkret. Februar 2022, ein Spiel der französischen Nationalmannschaft gegen die Niederlande. Nach einem Tor jubeln zwei Spielerinnen demonstrativ in Richtung Fernsehkamera. Mit einer Geste, die in Frankreich sofort verstanden wird. Mit den Fingern formen sie ein A. Ein A für Aminata Diallo. Und damit ist endgültig klar, wie sich die Gewichte verschoben haben. Nicht mehr Solidarität mit der Verletzten, sondern mit der Frau, die nach wie vor unter Verdacht steht, gegen die ermittelt wird, mit Diallo. Für Amraoui ist das ein Signal, im wichtigsten Team ihres Landes ist sie nicht mehr automatisch die, mit der alle mitfühlen. Aber gehen wir weg vom Gefühl zurück zu dem, was am Ende wirklich klärt, wer schuldig oder unschuldig ist, nämlich zu Spuren und Beweisen. Und nach denen suchen die Ermittler natürlich im Hintergrund eifrig weiter. Und dazu nehmen sie drei Dinge ins Visier. Erstens die Tatnacht, zweitens das Umfeld und drittens die Vorgeschichte. Bei der Tatnacht prüfen sie nochmal, wer wusste wann was. Handydaten, Funkzellen, Bewegungen, die Minuten rund um den Angriff werden rekonstruiert. Beim Umfeld geht es um die klassische Frage, wer kann Täter organisieren? Wer hat Kontakte in Milieus, in denen für ein paar hundert Euro Aufträge übernommen werden? Und bei der Zeit davor geht es um ein mögliches Muster, Rufschädigung vor der Tat, wie in diesem Fall. Denn falls Amraoui schon vorher intern beschädigt werden sollte, wäre das ja ein Hinweis auf Planung und nicht auf Zufall. Und deshalb untersuchen die Polizisten die Berichte über die anonymen Anrufe. Solche anonymen Anrufer, die gezielt Gerüchte streuen, heißen im französischen Polizeijargon Corbeau, wörtlich übersetzt Raben. Und von einem Corbeau berichten mehrere Spielerinnen übereinstimmend, dass er anrief, abfällige Bemerkungen über Amraoui machte, Andeutungen über ihr Privatleben. Die Polizei wertet daraufhin Telefonverbindungen aus, prüft, von welchen Nummern aus angerufen wurde und wer Zugang zu diesen Kontakten hatte. Und dabei führt die Spur zu einer Person aus dem erweiterten Fußballumfeld.
Die Ermittler identifizieren den Raben, einen Mann namens Yaya, in Lyon inhaftiert, ein Bekannter von Aminata Diallo.
Das erzählt ein mit dem Fall vertrauter Journalist in der TV-Doku. Dort heißt es, die Analyse von Diallos Telefon widerspreche zunächst ihrer Darstellung. Das wird für die Ermittler ein Punkt, den sie nicht mehr ignorieren können. Und Diallo selbst hatte in ihrem Verhör bei der Polizei ja auch abfällig über Amraoui gesprochen. Sie gegenüber den Ermittlern als Frau mit Beziehungen zu verheirateten Männern charakterisiert. Beweist natürlich alles erstmal noch gar nichts, aber es ist schon auffällig, dass hier ähnliche Vorwürfe auftauchen wie bei den anonymen Anrufen. Und dass aus einem Gewaltverbrechen dann plötzlich eine Moralgeschichte über eine Frau wird, ist die Konsequenz.
Zuerst sagt Diallo, sie kenne ihn nicht.
Das erzählt ein weiterer mit dem Fall bestens vertrauter Journalist.
Diallo sagt, sie sei wie die Mitspielerinnen vom Raben angerufen worden. Die Handyauswertung widerspricht. Am Ende räumt sie ein, ihn zu kennen, betont aber, sie habe ihm nichts befohlen und sei nicht die Drahtzieherin der Anrufe.
Aber der Fall ist noch komplizierter, denn Diallos Anwälte sagen, dieser Yaya habe nicht nur Kontakt zu Diallo gehabt, sondern auch zu Kira Amraoui und Diallo habe ihn überhaupt erst über Amraoui kennengelernt. Das heißt, der gleiche Name, der wie eine Spur zu Diallo aussieht, wird von der Verteidigung als Gegenargument gedreht. Nicht Diallo steuert den Corbeau, sondern der Kontakt gehört zur gemeinsamen Vorgeschichte im Team und taugt deshalb nicht als Beweis für eine Steuerung. Monatelang gibt es mehr Fragen als Antworten und dann kippt der Fall im September 2022 in eine neue Phase. Die Ermittler schlagen zu. Mehrere Männer werden festgenommen, die als Ausführende der Tat in Frage kommen. Alle Anfang 20 aus dem Großraum Paris. Die Festnahmen resultieren aus abgehörten Gesprächen und abgefangenen Nachrichten. Aber die enthalten keine Hinweise auf eine persönliche Beziehung, kein erkennbares persönliches Motiv, keine Nähe zum Umfeld von Amraoui. Aus Sicht der Ermittler sind das die Ausführenden, Männer, die für Geld Gewalt anwenden. In den Vernehmungen sagen mehrere von ihnen dann übereinstimmend, Es war kein Raub, kein spontaner Überfall, sondern wir hatten einen Auftrag. Mit dem Ziel, Amraoui mit einer Eisenstange und Schlägen auf die Beine außer Gefecht zu setzen. Damit bestätigt sich, was die Ermittler von Beginn an schon vermutet haben. Dieser Angriff war geplant und damit verschiebt sich der Fokus ein letztes Mal entscheidend. Denn wenn es Ausführende gibt, muss es auch jemanden geben, der den Auftrag gegeben hat dafür. Und genau hier führt für die Staatsanwaltschaft alles wieder zusammen. Tatnacht, Vorgeschichte, Rufschädigung, Kontakte, Widersprüche, Aminata Diallo. In der Kommunikation der Festgenommenen taucht, so wird berichtet, nämlich eine Nummer auf, die Diallo zugeordnet wird. Und dadurch wird sie wieder zur Schlüsselfigur. Die Ermittler besorgen sich eine Abhörerlaubnis für ihre Mobiltelefone. Und kurz darauf wird sie erneut verhaftet, wegen des erhärteten Verdachts, den Angriff organisiert zu haben. Der Vorwurf lautet jetzt schwere Körperverletzung in Mittäterschaft. Diallo bestreitet weiterhin alles öffentlich.
Ich dachte, ich wäre aus der Sache raus, doch plötzlich gelte ich als Auftraggeberin. Dabei kenne ich diese Leute nicht, hatte nie Kontakt zu ihnen.
Nach wenigen Tagen kommt sie unter Auflagen frei. Aber der Punkt ist, ab jetzt ist dieser Fall kein Gerücht mehr, sondern ein Strafverfahren. Ein Strafverfahren mit bis heute offenem Ausgang, in dem immer noch kein Urteil gefallen ist. Aber mit zwei Karrieren, die trotzdem längst schwer beschädigt sind. Bei PSG entsteht nach der Tat eine Lage, die sportlich kaum noch zu steuern ist. Ein Opfer, über das öffentlich geredet wird und eine Mitspielerin, die im Zentrum der polizeilichen Ermittlung steht. Und in so einer Situation entscheidet ein Club oft nicht nach Moral, sondern nach einer Risikoabwägung. Was beruhigt die Kabine? Was verhindert neue Schlagzeilen? Was hält den Spielbetrieb am besten am Laufen? Amraoui trainiert nach der Tat relativ schnell wieder, meldet sich fit und einsatzfähig, aber sie wird nicht mehr eingebaut. Offiziell wird das sportlich begründet oder gar nicht. Faktisch wirkt sie im Team als Konfliktlinie, weil sich Lager in der Mannschaft gebildet haben und weil ihre bloße Präsenz die Geschichte jeden Tag neu aufreißen würde. Also wird sie sportlich kaltgestellt. So lange, bis es zum Bruch kommt und sie PSG verlässt. Diallo erlebt die andere Seite dieser Logik. Obwohl sie unter Verdacht steht, wird sie zunächst weiter eingesetzt, weil der Club handlungsfähig bleiben muss und weil jede Woche Spiele anstehen. Aber je härter das Verfahren wird, je mehr gegen sie ans Licht kommt, die zweite Festnahme, formelle Vorwürfe, desto größer wird auch das Risiko für PSG, sie weiter spielen zu lassen. Für den Verein, für die Kommunikation und auch für die Mannschaft, für die Mitspielerinnen. Und deshalb streicht PSG dann auch Diallo aus den sportlichen Plänen. Genau wie Amraoui, nicht wegen eines Urteils, sondern um Schaden zu begrenzen. PSG hat den Überfall nicht zu verantworten. Was PSG zu verantworten hat, ist das danach. Und dabei versagt der Verein, zumindest moralisch. Denn ein Opfer braucht eigentlich Rückhalt und Schutz. Aber PSG stellt es sportlich kalt, um sich selbst zu schützen. Und damit gibt es am Ende eigentlich nur Verlierer, auch wenn die juristischen Urteile immer noch ausstehen. Die Staatsanwaltschaft von Versailles hält einen Prozess für gerechtfertigt. Das allein ist noch kein Urteil, zeigt aber, wie komplex dieser ganze Fall geworden ist. Und außer der Frage nach Schuld oder Unschuld sind am Ende noch zwei weitere Fragen offen. Wie schützt der Profisport seine Spielerinnen, wenn der größte Schaden nicht durch die Tat entsteht, sondern durch das, was danach erfolgt? Und was sagt es über den Profisport, wenn ein Gericht noch prüft, aber ein Club praktisch längst entschieden hat? Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel, ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.